Ladies and Gentlemen, den sozialen Medien wurde schon so ziemlich alles und das Gegenteil davon zugeschrieben. Sie verbinden die Menschen, sie spalten die Gesellschaft. Sie informieren die Menschen, sie verblöden die Menschen. Sie geben jedem eine Stimme, hier darf man nichts mehr sagen, sie ermöglichen und beenden Karrieren, hier lebt der Diskurs, hier stirbt die Dialektik. Sie sind der öffentliche Marktplatz der Ideen in der isolierten Echokammer. Wir haben nie verstanden, nie gelernt, mit Social Media umzugehen oder zu leben. Social Media hat uns unter Aufbietung ausgefeilter soziopsychologischer und neurowissenschaftlicher Taschenspielertricks beigebracht, wie wir leben sollen. Wir wurden erzogen, unsere Sensorik verödet und wir gefüttert mit zurechtgeschrumpften Zerrbildern der physischen Wirklichkeit, die in den Usern die Illusionen erwecken, an irgendetwas teilzunehmen oder Teil von irgendwas zu sein. Zwischendurch gibt's Werbung. Es ist gerade mal 12 Jahre her, dass Facebook Instagram gekauft hat. Aus der vergleichsweise kleinen, unschuldigen Foto-App mit 30 Millionen Nutzern ist heute das wirtschaftlich relevante Marketing-Tool geworden, auf dem 2 Milliarden Menschen, ein Viertel der Weltbevölkerung, nichts Besseres zu tun haben, als beworben zu werden oder für sich zu werben. Sowas nennt man eine Erfolgsgeschichte. Es ist auch 12 Jahre her, dass mein heutiger Gast den Social Media Watchblog ins digitale Leben gerufen hat. Die relevante Adresse im Netz für alle, die nicht nur wissen möchten, was in Sachen Tech, Social Media und KI gerade passiert, sondern es auch verstehen wollen, weil zu verstehen hier wichtig ist. Ladies and Gentlemen, Martin Fehrensen.
War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil?
Was wirklich drauf anliegt, könnte man Suicide by Tiger begehen.
Ja, es kann schief gehen.
Und das ist, also hier werden nicht so viele Leute erschossen.
10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen.
Für den Plan super, die Welt geht zugrunde.
Alles Kacke, bis nächste Woche.
Vielleicht finde ich aber doch einen guten Einstieg. Ich habe mich nämlich ein bisschen vorbereitet. Du hast 2012 mit dem Social Media Watchblog begonnen. In diesem Jahr sind drei Sachen passiert. Und ich möchte wissen, ob eine davon Grund dafür war, mit dem Social Media Watchblog zu beginnen. Zum einen, die zweite Amtszeit von Barack Obama begann. Zum zweiten, die große Erfolgsgeschichte des Buches 50 Shades of Grey begann in Deutschland. Und drittens, Facebook hat Instagram gekauft. Hatte irgendwas davon mit dem Social Media Watchblog zu tun?
Also vermutlich am ehesten die Barack Obama-Geschichte, weil wir dadurch, glaube ich, gesehen haben, welchen Einfluss soziale Medien auf politische Willensbildung haben können, welchen großen Stellenwert Social Media mittlerweile bei Menschen genießt, um sich zu informieren, um sich auszutauschen, um sich auf dem Laufenden zu halten. Und ich hatte damals Möglichkeit, ziemlich, also wenn man so möchte, recht nah dran zu sein an der Wiederwahl von Barack Obama, weil ich bei der ZDF heute im Newsroom gesessen habe und wir da natürlich den Wahlkampf sehr akribisch begleitet haben und dann auch oft so die Möglichkeit hatten, keine Ahnung, mit seinem Staff irgendwie im Hintergrund irgendwie zumindest mal eine Anmutung davon zu bekommen, wie dieser Wahlkampf funktioniert und wie groß auch natürlich dann die Freude war, als sozusagen diese Wiederwahl dann passierte. Und wir das Ganze journalistisch begleitet haben und eben im Zuge dessen auch festgestellt haben, wie wichtig Social-Media-Plattformen zunehmend sind für Menschen in den USA, am politischen Zeitgeschehen teilzuhaben, aber natürlich dann auch zunehmend in Deutschland diese Plattform eine immer größere Rolle gespielt haben. Genau, das wollte ich irgendwie stärker begreifen und begleiten. Und da ich immer schon gerne gebloggt habe, damals noch tatsächlich eher so Kultur, wenn man so möchte. Also es ging viel um Drum Bass und Dubstep, die Musik, die ich damals sehr gefeiert habe, die ich auch aufgelegt habe, lange, lange Zeit, auch immer noch auflege. Genau, das irgendwie zu begleiten. Damals noch irgendwie, ne, von wegen, ey, hier ist ein neuer Track, da ist ein neues Mixtape. Ich habe selber ein neues Mixtape, wie geil ist das denn? Hier, bitte hochladen und anhören. Genau, das hatte ich damals alles verblockt und habe dann aber im Zuge meiner, ja, meines Jobs sozusagen, beim ZDF damals, mich doch immer stärker damit auseinandergesetzt, wie soziale Medien einfach uns als Gesellschaft prägen. Und genau, da war natürlich die Wahl von Barack Obama ein wesentliches Mosaiksteinchen in der damaligen Zeit, genau.
Okay, über Dubstep müssen wir gleich auch noch sprechen, weil 2012, da ist Skrillex schon auf der Bildfläche erschienen und das war... Ja, du atmest schon.
Er hat alles kaputt gemacht.
Ja, danke. Nein, weil Skrillex hat für mich damals Dubstep uninteressant gemacht, weil ich fand das Element des Dub in Dubstep immer interessanter. Also natürlich Burial, aber auch die alten Veröffentlichungen auf Ad Nauseam, den ganzen Kram, der aus UK kam und so weiter. Also wirklich dieses tief bassige, was so mit Leere gespielt hat. Das fand ich an Dubstep immer geil.
Mhm. Viel, viel, viel Lehre, absolut. Ja. Also das ist auch das, wo ich herkomme tatsächlich. Also ich habe mit einem Kollegen zusammen ein Soundsystem, also ein Reggae-Soundsystem. Ja. Das heißt, wir haben wirklich so einen richtig schönen großen Boxenturm uns mal vor Jahren gekauft und den aufpoliert und aufbereitet, Kabel neu gezogen und dergleichen. Und kommt natürlich viel zu wenig zur Anwendung, weil jedes Mal Rückentrara, wenn man das Ding versucht, irgendwo aufzubauen. Also da sind wir mittlerweile auch, wir haben mittlerweile so einen kleineren Stack uns noch geholt, den man doch sehr viel schneller mal irgendwo aufbauen kann. Mhm. Aber eigentlich ist das sozusagen mein musikalischer Background. Also ich habe mit dem Kollegen so, als wir, weiß gar nicht, so 17, 18 hat das angefangen damals, als ich alle für... Das, ne, das ist dann irgendwie so, wann war das denn? Ja, genau, Ende der 90er. Da war dann irgendwie ganz viel Jungle auf einmal, ja, überall, Drum and Bass auf einmal, so weiter, überall. Ja. Fett, richtig geil. Auch hier sozusagen damals in meiner Heimat in Bremen gab es das Aladdin, the place to be, wenn es um Jungle in Deutschland ging. Und da habe ich nie so einen ganz großen Bezug zu finden können, weil es auch irgendwie... Ja, sagen wir mal, mit den ganzen Randerscheinungen, das war nicht so ganz mein Thema. Ich habe aber immer gedacht, Alter, diese Samples, die da drin sind in diesen Tracks, die sind ja richtig geil. Was ist das denn? Und dann irgendwie dann, ah, okay, das ist Max Romeo. Ah, das ist Beanie Man. Ah, das ist Capleton. Ah, das ist Sizzler. So. Und dann irgendwie darüber den Einstieg zum Reggae gefunden. Mhm. Festgestellt, Reggae ist 3 Milliarden mal größer als Bob Marley. Bob Marley immer noch super, keine Frage. Aber es ist einfach ein unglaublicher Kosmos. Und genau, und dann irgendwie angefangen, mich für Reggae zu interessieren und viel zu viel Geld für bescheuerte 7-Inches ausgegeben, die heute irgendwo in der Ecke liegen und kein Mensch mehr auflegen will und auch wirklich schrebbelig klingen und schlimm produziert sind. Aber genau, das halt dann irgendwann, irgendwann darüber dann halt gebloggt und dann dadurch auch tatsächlich diese Liebe zum Bloggen irgendwie entdeckt und diese Liebe zum Publizieren im Internet und dieses... Mensch, ich habe da, keine Ahnung, irgendwie so die Möglichkeit, mich zu artikulieren, mich mitzuteilen. Und genau, das war so ein bisschen der Antrieb damals.
Das war ja auch, ich meine, klar, Drum and Bass war für eine gefühlte Sekunde richtig groß. Reggae, klar, gefühlt 80% der Aufmerksamkeit, die Reggae gerade hier hat, fällt auf Bob Marley. Zum Teil auch verdientermaßen, weil viele der Songs, die er geschrieben hat, die sind... Man kann sich schwer eine Welt vorstellen, in der es den Redemption-Song nicht gibt.
Absolut.
Aber gerade wenn man halt so aus so einem nischigen Musikthema kommt, dann war das Internet natürlich eher eine Offenbarung, weil das war ein Outlet. Du hattest ja sonst eine Reichweite von, weiß ich nicht, 5 Straßenzügen, um die Leute zu begeistern. Es sei denn, man ist in eine andere Stadt gefahren und hat dann da Flyer in irgendwelchen Headshops oder so verteilt. Also das war...
Ja, sehr mühselig.
Ja, aber what you gonna do? Das hat, glaube ich, damals viele so aus dieser Generation auch ins Internet gebracht und auch dann da angefangen, sich selber und seinen Geschmack etc. zu vertreten. Und einfach, wie heute heißt es, Content zu liefern, aber ich würde behaupten, damals da, gerade weil das Internet noch nicht so bekannt war, war alles, was man da reingesetzt hat, hat man es zumindest selber als etwas wertvoller und vielleicht auch nicht so kurzlebiges erachtet.
Ja, absolut. Also alleine, wenn es um irgendwie sowas ging wie Mixtapes, dann hat man sich wirklich extrem darüber gefreut, wenn dann irgendein Kollege was Neues aufgenommen hatte und man dadurch vielleicht dann irgendwie neue Tracks entdeckt hat. Womöglich hatte er, also gerade im Reggae ist es ja dann auch gang und gäbe, dass Leute sich dann vielleicht irgendwie eine Dubplate produzieren lassen. Sprich, ne, irgendein Artist singt den Song, für den er eigentlich bekannt ist, mit dem Namen integriert des jeweiligen DJs bzw. des jeweiligen Soundsystems. Und dann war es immer ein Riesen, oh mein Gott, er hat den und den gesichert. Und dann, ist es denn der echte? Ja, man, hört sich wirklich an wie Buru Banton und dann ist er bestimmt. Und keine Ahnung, das war natürlich ein Riesen Spaß. Dann gab es irgendwann, also einerseits ist es sich darstellen, auf jeden Fall, das war natürlich ein großes Thema. Andererseits aber auch wirklich das Entdecken, also, Discovery, auf irgendwelchen obskuren Seiten dann Tracks finden und schauen, gibt es die in mehr als 128 Bit? kann ich sie runterladen? Ja. Kann ich sie irgendwo auflegen? Auf gar keinen Fall. Ja. Genau, also das hat alles große Freude gemacht und ja, genau, also das war am Anfang, ich meine, das ist nicht lange her, ne, aber es war gefühlt doch so eine krass andere Zeit, weil heute bin ich oftmals einfach erschlagen, ob der ganzen Möglichkeiten, sich einerseits selbst darzustellen, ob der Selbstdarstellung vieler Kollegen und überhaupt dieser Notwendigkeit von einer irgendwie Dauerpräsenz, ne, also je nach Beruf aber oder je nach Hobby, aber viele haben ja wirklich jetzt neben ihrem eigentlichen Job, das als Zweitjob irgendwie in den sozialen Medien permanent aktiv zu sein, sich permanent zu artikulieren und dergleichen. Und aber eben auch mit Blick auf die ganzen Dinge, die man dort entdecken kann. Also egal ob, also ne, bleiben wir beim Thema Musik. Ich bin heilfroh, dass es solche Angebote wie Bandcamp Weekly gibt mit Kollege Jarvis, der wirklich so fantastisch mir einmal die Woche einen Überflug über die neuesten Tracks bei Bandcamp liefert und schön aufbereitet, schön gemixt, angenehm, aber ohne so dieses, guck mal, ich kann, sondern immer eher so, guck mal, was es alles Schönes gibt, immer so ein bisschen positiv, das mag ich sehr gern. Weil ansonsten, wenn ich mir anschaue, diese Schnelllebigkeit, gerade ja schon angesprochen, wie das bei Spotify dann oft ist, dass dann in irgendwelchen Playlists tauchen irgendwelche Tracks auf und bevor ich überhaupt auch nur irgendwie ein Gefühl dazu entwickelt habe, ist eigentlich der Track schon wieder aus der Playlist rausgeflogen und ich habe das nie in der Hand gehabt, das Ding. Es ist nie wirklich, ich habe nie mich mit dem Interpreten da beschäftigt. Keine Ahnung. Das ist einfach momentan Zeitgeist, so ist okay. Aber ich merke halt, dass das für mich gerade auch, wenn du vom DJing kommst und dann oft da, also ne, ich habe jetzt bei Weitem nicht die größte Plattensammlung von allen Kollegen, die ich je gesehen habe, habe aber eben viele schöne Schallplatten so und ich nehme die auch wirklich gerne in die Hand und lege die gerne auf und das hat irgendwie so eine, ich kenne diese Tracks auch und ich weiß auch, was dann auf der B-Seite in der zweiten Rille ist so und das ist einfach ein anderer Angang für mich und ich bei Mixtapes oder beziehungsweise bei Playlists, ich habe keinen Plan. So, ich check's da nicht. Ich weiß nicht, wer die Artists sind. Also bei so einer, ne, ich lieb zum Beispiel jetzt, hab irgendwie auch da jetzt irgendwie so eine Weiterentwicklung hat sich da ergeben mit vor 2-3 Jahren fing das an mit so Amapiano, so wo ich irgendwie festgestellt habe: so, oh wow, das ist einfach diese Musik da aus vor allem Senegal und dergleichen, wo einfach es extrem geile Sounds sind, eine geile Rhythmik. Und ich check aber nicht die Artists, weil ich keine Platte dazu in der Hand habe. Das ist einfach für mich, da sind dann 130 Tracks in so einer, das ist hier die Amapiano Superliste auf Spotify oder auf Tidal oder wo auch immer. Und es dockt nirgendwo bei mir an. Es ist nur dieses Gefühl von, die Musik ist geil, aber ich kann nicht einen Artist dir nennen. So ist es fürchterlich. Ich weiß nicht, ob das meine Festplatte zu ist an der Stelle, aber.
Nee, ich glaube auch, vielleicht wäre an dieser Stelle ein bisschen Kulturpessimismus mal angebracht. Ich würde behaupten, dass dadurch, dass man früher nicht so eine unendliche Vielfalt, wie man sie heute hat, und Vielfalt ist ja in vielen Bereichen gut, aber bei Musik ist es vielleicht nicht das Allerbeste, weil es zu einer Überforderung führen kann. Wenn man früher eine Platte hatte, dann hat man sich, erst recht, wenn sie einem gefallen hat, dann blieb die für Tage, Wochen, manchmal Monate als CD im Player, als Platte in der Rille liegen und man hat die einfach immer wieder gehört. Man hat diese Platte gehört und dann, keine Ahnung, dann gab es in der in der Visions einen Bericht über die Band oder den Musiker. Hat man sich dann natürlich gekauft, weil man hören wollte oder lesen wollte, wie die Künstler über die Musik sprechen, die man selber jetzt schon seit Tagen konsumiert. Man hat das abgeglichen und man hat... Also ich habe Beziehungen zu einigen Platten hier im Plattenschrank. Ich weiß ganz, ich kann aus dem Stegreif 10 Situationen aufzählen, wo ich die Platte gehört habe und warum das und das wichtig war oder welches Lied mir aus einem Herzschmerz rausgeholfen hat und so weiter. Und wenn alles einfach nur so durchrauscht im Hintergrund und nur so eine Atmo, so ein Vibe gibt, dann ist ja schon fast der... Und das ist das Schlimme, dann ist der Artist egal geworden, weil es untermalt den Film, den du gerade fährst. Es ist nur die Hintergrundmusik einfach. Mhm. Und ich glaube, das ist schade, gerade wenn man weiß, wie viel Arbeit auch in Musik drinstecken kann und dass das auch oft für die Künstlerinnen und Künstler wichtig ist, diese Musik rauszuhauen.
Ja, absolut. Aber also, ne, das ist bei Musik... Auf jeden Fall so. Es ist aber auch irgendwie bei diesen ganzen Phänomenen, die wir auf Social Media jetzt uns gerade so, mit denen wir es da zu tun haben, also diese ganzen Kurzvideos es ist alles komplett austauschbar. So, ich habe dann irgendwie, egal ob es auf TikTok ist oder auf Instagram Reels oder auf YouTube Shorts, keine Ahnung, so, dann interessiere ich mich für... weiß nicht, Skateboard-Tricks so und er bleibt dann auf einem Video hängen und denke wie, oh mein Gott, ja, das wollte ich auch immer mal können, aber wie geil macht der das? Wie alt ist der? 15? Mhm. Oh krass, hat er schon voll die Skills. Und dann plätschert das so durch und dann kommt noch eins und noch eins und noch eins und noch eins und noch eins. Ich denke dann irgendwann so, es gibt so verschiedene Reaktionen dann in mir. Erstens so, okay, können total viele so, warum konnte ich das nie so, was ist eigentlich los, so, also so ein bisschen fast schon ein bisschen Frustration an der Stelle so und dann irgendwie auch dieses, okay, das ist jetzt aber auch genug so, jetzt kommt da irgendwie noch so ein Video und dann habe fast schon so ein, das will ich jetzt gar nicht mehr sehen, obwohl ich es eigentlich vor 5 Minuten noch gefeiert habe und dann auch gleichermaßen dieses, ne, früher, mein Gott, das ist jetzt wirklich, Opa erzählt vom Internet, aber du hattest ja vor 25 Jahren, hattest du ein Skateboard-Video und konntest jeden, also ich konnte jeden Einzelnen sozusagen benennen, der dann da gefahren ist. Und
Chatmaska und wie sie alle hießen.
Super, genau, was für eine Szene da, super toll. Und jetzt ist es natürlich so, dass demokratisiert und alle sind Chatmaska so und das ist auch cool, aber gleichermaßen fällt es einem schwer, dann in dieser Menge so sich irgendwie noch zurechtzufinden, auszukennen und wirklich den Überblick zu behalten. Und das führt dann aber am Ende, also bei mir, und das ist eigentlich eine ganz schöne Entwicklung dazu, dass ich sozusagen viel stärker wieder tatsächlich dann im Lokalen unterwegs bin. Das heißt, also es ist ein Stück weit so eine Rausentwicklung aus dem Internet, dass ich mich dann viel mehr dann irgendwie, keine Ahnung, dann gehe ich mit... ab 2 Mädels und die sind irgendwie auch interessiert an, keine Ahnung, Skateboard fahren, Inline fahren und mit denen dann hier auf den Platz zu gehen und dann irgendwie hier die Jungs bei mir sozusagen vor Ort einfach zu sehen und das zu feiern, das habe ich wahrscheinlich ganz lange gar nicht gemacht, weil ich immer dachte, naja gut, ist ganz nett, was die können, aber ist natürlich nicht so geil wie das, was ich im Internet gesehen habe. Also ist mal über das Spitz dargestellt, aber und da so eine Rückbewegung zu haben in dieses Lokale, in dieses eher regionale Miteinander so und dann vor Ort irgendwie sich einzubringen, das zu feiern, da Kontakte aufzubauen, das stelle ich für mich persönlich fest, dass das immer mehr zum Tragen kommt und weil es irgendwie wie so ein, okay, das ist zu viel, das überfordert mich und es bringt mich weg von dem, was ich eigentlich mal geil fand, hin zu einem, okay, das ist hier irgendwie auf einem anderen Level, aber es ist echt, ich kann es anfassen, ich kann es sehen und der ist morgen auch wieder da und ich kann mich dann mit da stärker identifizieren.
Aber ist das nicht dann quasi ein Rückzug ins Provinzielle?
Also ja, ein Rückzug ins Private vor allem auch ein Stück weit. Also ne, dieses sich rausnehmen aus dieser Pseudo-Öffentlichkeit der Netzwerke, sich immer irgendwie darüber Gedanken machen, okay, also zumindest ging mir das jetzt lange Zeit so, weil auch im Journalismus spielt dieses, oh Gott, du musst zur Marke werden, du musst ein Gesicht werden, du musst da irgendwie präsent sein, bla bla, eine Riesenrolle. Ich habe das natürlich zum Teil kultiviert, habe auch damit sozusagen mir jetzt meine Selbstständigkeit aufgebaut, struggle damit aber sehr, weil ich ganz oft denke, okay, das ist so Banane und so verkürzt und so über Geig dargestellt, damit kann ich mich gar nicht identifizieren, wie der Diskurs hier gerade abläuft, aber das ist nun mal das Game, was sozusagen, wie es funktioniert im Internet. Mhm. Und das heißt, sich da dann irgendwie ein Stück weit von frei zu machen wieder und zu sagen, ich verstehe das, ich sehe das und ich gönne das auch euch im weitesten Sinne, dass ihr dann sozusagen damit erfolgreich seid. Aber ich muss da nicht überall mitmachen und sich dann irgendwie da rauszunehmen und ein Stück wieder mehr ins Private zu verlagern und zu sagen, keine Ahnung, dann ist hier das Konzert und da kommt die und die Band. Und keine Ahnung, hätte ich die im Internet, hätte ich wahrscheinlich nicht gefunden. Aber dadurch, dass ich dann dort den Abend bin und die dort erlebe und die Mucker da sehe mit wie viel Inbrunst, die dann da zocken, so macht es mir total Spaß. So, und das ist schon etwas, was dadurch, dass ich also jetzt die letzten Jahre wirklich auch so tief im Internet war, wo ich dann feststelle, oh, da brauche ich diese Rückwärtsbewegung, so da wieder ein Stück raus, wieder mehr zu Dingen, die ich unmittelbar erleben kann.
Vielleicht auch wirklich zu Dingen, die nicht so hundertprozentig aufregend und so hundertprozentig gut ausgeleuchtet sind und nicht so hundertprozentig fett klingen, sondern einfach nur irgendwas, was da ist und was den Moment dann einfach bereichert.
Ja, fett klingen sollte schon.
Ja, gut, okay. Du als, wenn du einen Sound, ja, hast du schon recht. Aber du weißt
nein, ich weiß, was du meinst. Ja, klar, auf jeden Fall.
Sag mal, wann wurde das Internet oder wann wurden die sozialen Netzwerke, wann haben die sozialen Netzwerke das Netzwerke verloren, wurden zu Social Media und wie lange dauert es noch, bis Social Media einfach nur noch zu Media wird? Also wann verlieren wir das Soziale?
Ja, ich glaube, das haben wir tatsächlich schon ein Stück weit verloren. Wir beobachten jetzt im Großen und Ganzen eigentlich seit schon 5 Jahren so eine Bewegung, wie ich sie eigentlich eben auch schon zum Teil skizziert habe, dass Menschen zunehmend feststellen, wenn sie ihre Plattform, ihre App aufmachen und bleiben wir mal irgendwie bei den gängigen Kanälen von vor 5 Jahren, das wäre dann irgendwie Facebook oder Instagram noch, TikTok hatte damals noch keine große Bedeutung, YouTube war nochmal ein Sonderfall, also Facebook, Instagram, Twitter sowieso, Nischenphänomen, auch damals immer schon, Facebook, Instagram, das sind so die Apps und es hat dann irgendwann angefangen, dass dort diese Kanäle, diese Feeds eben vor allem voller Videos, voller Posts waren von dann doch irgendwie im weitesten Sinne professionellen Anbietern. Sei es Medienanbieter, sei es irgendwie Stars und Sternchen, sei es irgendwelche Marken, sei es irgendwelche Leute, die angefangen haben, sich selber als irgendwie eine Form von Influencer zu verstehen und dann die professionelle, semi-professionelle Inhalte aufzubereiten. Und Facebook und Instagram diesen Inhalten doch aufgrund der schieren Masse, die natürlich in diese Kanäle reingekippt wurde von diesen professionellen Anbietern, aber eben doch auch aufgrund der Tatsache, dass sie eben, weil sie professioneller aufbereitet sind, weil sie zielgerichteter aufbereitet sind, natürlich beim Publikum auch stärker verfangen, sprich mehr geklickt werden, mehr geguckt werden, mehr geliked, mehr kommentiert werden, immer mehr diese Inhalte in den Feeds jeweils stattgefunden haben und dann die Leute, wenn sie selber was gepostet haben, festgestellt haben, okay, ich habe jetzt ja irgendwie diese Fotos von meinem Urlaub oder ich war auf einem Konzert, habe dazu was geschrieben. Das kommt aber gar nicht bei meinen Freunden an. So, das dringt gar nicht zu denen durch, weil ich halt irgendwie es gar nicht schaffe, mich gegen diese anderen Inhalte durchzusetzen. So, da den Kampf um Aufmerksamkeit an dieser Stelle zu gewinnen. Also, was machen die Leute? Nicht doof. Nutzen die anderen Kanäle, wo man eben sehr genau Leute erreicht. Also, Gruppen oder Messenger, wo man eben dann weiß, da sind diese ganzen anderen Inhalte nicht, sondern ich habe einen relativ klar umrissenen Ort mit irgendwie, ich weiß, wer da drin ist, einmal die Volleyballgruppe, einmal die, keine Ahnung, Kindergarten-Elterngruppe oder dann irgendwie die Muckergruppe oder wie auch immer und kann dort an den Orten mich zu den jeweiligen Themen austauschen und mir vor allem sicher sein, dass meine Inhalte, die ich dort poste, auch dort ankommen. Das heißt, es gab schon da, vor 5 Jahren eigentlich fing das an, so eine Verschiebung hin in so vermeintlich privatere Räume. Und eine zunehmend passive Nutzung von eben diesen Feeds und dieses Zurücklehnen und sich nur noch anschauen und nur noch gucken, ah ja, okay, lustig, oh, verstörend, lustig, was will der? Ja. Das hat sozusagen jetzt immer mehr Raum gegriffen und es wurde durch TikTok dann sozusagen auf die Spitze getrieben, weil bei TikTok ist natürlich so, dass ich nun eigentlich gar kein Social-Element mehr drin habe. Das heißt also, ich muss ja niemandem folgen, ich muss mir kein Following aufbauen, sondern ich kann einfach, ne, ich nenne das immer so zeitgemäßes Fernsehen, ich kann mich einfach dann, kann diese App öffnen und habe statt 100 Digitalkanäle, habe ich dann 150 Millionen die Kanäle so oder noch mehr.
Eine unendliche Vielzahl von Kanälen, die du noch nicht mal, du musst dir noch nicht mal die Mühe machen, sie auszuwählen.
Nee, noch nicht mal das, genau. Ich lehne mich einfach zurück und sage, okay, das ist mein Interesse und dann gucke ich weiter und dann wird mir das serviert. Und das verliert natürlich dann absolut diese Social-Komponente. Sie ist aber, sie hat sich verlagert so. Das heißt, wir haben weiterhin natürlich Orte des Austauschs. Ob sozusagen dieses, wie es Twitter einst suggerierte und mit X jetzt natürlich in Flammen steht sozusagen, ob das jemals eine gute Idee war, so einen Ort zu kreieren, an dem die ganze Welt miteinander kommunizieren kann und soll. Naja, da scheiden sich die Geister. So, da habe ich selber auch ein sehr ambivalentes Gefühl dazu. Also hat natürlich vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, ihre Stimme zu erheben und gehört und gesehen zu werden, was ganz fantastisch ist, weil sie sicherlich vorher von bornierten Feuilleton-Journalisten sonst nicht wahrgenommen worden wären, so nach dem Motto, was? Nein. Das ist nicht gesellschaftsrelevant. Und dann man durch Social Media, allen voran Twitter, aber festgestellt hat, oh ja, es ist total relevant. Und das sind eben jetzt ganz viele Menschen, die sich zu diesem Thema artikulieren. Und bitte nehmt es zur Kenntnis, schreibt darüber, berichtet darüber und ne, macht es zum Thema. Da ist Social Media natürlich total super gewesen. An anderer Stelle ist aber auch Twitter schon lange vor der Übernahme durch Elon Musk ein fürchterlicher Ort gewesen, was viel mit der Logik des Netzwerks zu tun hat. Und genau, und von daher ist dieses Social Media, ne, also das ist, ja, es ist, was ist das? So, also ne, es gab schon immer nicht so eine ganz einheitliche Definition. Es ist irgendwie einfach nur ein Ort, wo am Ende des Tages jeder etwas publizieren kann. Ist, ne, Wikipedia, ist das eigentlich auch irgendwie Social Media so? Also kann man sich drüber streiten, kann auch jeder irgendwie sich, kann jeder was schreiben, wird dann von der Crowd irgendwie korrigiert und so weiter. Also Spotify, ne, wenn ich da meinen Podcast hochlade, ist das auch irgendwie eine Form von Social Media Plattform? Andere Leute können es teilen. Ja, genau, also, ne, es ist so ambivalent alles. Und auf jeden Fall erleben wir, dass diese Plattformen, die einst dafür da waren, triff dich hier mit Freunden, Bekannten, Verwandten, dass die eigentlich ja eher so wirklich zu so einem Medienabspielorten geworden sind. Das ist das absolut.
Ich habe den Eindruck, dass sich, du hast es gerade selber schon gesagt, nicht nur alle professionalisiert haben, sondern sich auch alle so gewissen Marktregeln, jetzt nicht unbedingt der Markt, an den so Vollblutkapitalisten denken mögen, aber dass sie sich diesen Regeln unterwerfen, dass man relativ schnell weiß, was zu tun ist, um eine gute Chance zu haben, irgendwie über den Krach sich zu erheben und herauszustechen, zu trenden und wenn auch nur im kleinen Bereich. Und dass alle versuchen, oder alle natürlich überspitzt, aber dass viele, viele versuchen, genau die gleichen Regeln zu befolgen und damit irgendwie gesehen zu werden und dass dadurch natürlich auch so eine gewisse Vereinheitlichung von Content-Sparten entsteht.
Ja, absolut. Also so diese Konformität ist sicherlich gegeben. Du hast nur zu jeder einzelnen Nische jetzt sozusagen so eine Konformität.
Ja,
also
genau.
So empfinde ich das, ne? Egal, ob es sozusagen um Bücherrezensionen auf TikTok geht, die sehen irgendwie alle so relativ gleich aus, so, aber es gibt eben das tausendfach, ne? Also das ist ja mal spannend. Oder es gibt dann irgendwie, ja, keine Ahnung, ich gehe selber, wie es sich für jemanden, der Anfang 40 ist, zwei Kinder hat, gehört, gerne Rennrad fahren. Das ist ja egal, ist ja dieses typische Phänomen. Man findet sich immer in einen Schubladen und denkt so, oh mein Gott, diese Schublade ist genau für mich gemacht und ich bade da gerade drin. Ja. Okay, whatever. So, also, ne, das heißt, dazu gibt es viele tolle Videos und viele, viele Menschen, die, aber am Ende, klar, es mutet aufgrund auch der der Architektur der Plattform, weil viele natürlich verstehen, wie sollte ein Video aufbereitet sein und so weiter oder ein Post aufbereitet sein, damit es eben verfängt. Das mutet schon oft sehr gleich an. Und was sich aber lohnt und wo wir auch, glaube ich, gerade an so einer Stelle sind, wo sich das Netz wieder ein bisschen verändert. Ich glaube, es einerseits durch diese Frage von Feediverse, also ne, sozusagen öffnen über die einzelnen Plattformen hinaus, also ne, über Mastodon brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht ganz im Speziellen zu sprechen, aber sozusagen dieses Phänomen, es gibt außerhalb der großen Player Möglichkeiten, sich zu artikulieren und womöglich durch eine zukünftige Verschränkung dieser Dienste miteinander könnte es ein bisschen bunter werden und dann aber auch tatsächlich losgelöst von überhaupt von Social Media Plattformen, dieses Phänomen, dass es wieder viel, also ist meine Wahrnehmung, aber es gibt zunehmend mehr Orte im Internet, die handgemacht sind, die irgendwie lustig aufbereitet sind, die nicht so anmuten wie der ewig gleiche Post, das ewig gleiche Reel oder sowas, sondern verspielter sind, ein bisschen verrückter sind, ein bisschen, ja, fast schon wieder so wie Retro, könnte man fast sagen, ne? Also Websites, die wirklich einen überraschen, wo man drauf geht und denkt, okay, krass, das ist, ja, das ist das Internet und so lustig kann das Internet sein und so verspielt kann es sein. Und das macht Freude und ich habe das Gefühl, dass da gerade wieder ein bisschen mehr passiert. Und das war für mein Dafürhalten eigentlich die letzten, ja, also vielleicht auch etwas fatalistisch an der Stelle, aber das war die letzten 10 Jahre eigentlich nicht der Fall. Da haben irgendwie alle, waren alle gefühlt beduselt von irgendwie, jetzt müssen wir aber da auf diesen Social-Media-Plattformen präsent sein, Reichweite aufbauen, sonst werden wir abgehängt, sonst werden wir nicht gesehen. Und das hat ja jede Indie-Band hat ja irgendwie eine Facebook-Seite gehabt. So, selbst die Antifa hat eine Facebook-Seite, so nach dem Motto. Also, weil es geht gar nicht ohne. Du brauchst diese Mobilisierung über diese Seiten. Ne? Die ganze Klimabewegung. Internet ist eigentlich total der Scheiß. Jeder einzelne Post kostet Ressourcen ohne Ende. Jede einzelne KI-Abfrage ist quasi eigentlich so schlimm wie irgendwie mit deinem Auto 3 Tage fahren. Und das passiert aber alles permanent. Ja. Und natürlich auch von Menschen. Keine Ahnung. Also ich staune über die Kampagnenfähigkeit, die Mobilisierungskräfte, die eben auch zum Beispiel Fridays for Future entwickeln konnte aufgrund des Internets. Aber ich wollte nur sagen, also es gibt sozusagen für jeden, alle haben dort natürlich irgendwie keinen Weg dran vorbeigefunden. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gerade an einem Punkt sind, wo sich das ein bisschen wieder öffnet, so ein bisschen aufbricht.
Das mag sein und das würde mich auch sehr freuen. Ich überlege nur gerade, als es mit dem Internet so anfing, und ich meine jetzt nicht wirklich so wirklich anfing, sondern als Leute anfingen, ins Internet zu gehen. Ich sag mal so grob Mitte der 90er. Da gab es dann ja irgendwann MySpace in der guten alten Zeit. Und ganz am Anfang konnte man ja MySpace, wenn man so ein bisschen mit HTML was konnte man so seine Seite designen. Und dann hat man das gemacht was man auf MySpace gemacht hat. Man hat sich Songs angehört, man hat versucht, ganz, ganz viele Freunde zu finden und dann war man eigentlich auch fertig damit. Zu dem Zeitpunkt war es aber noch so, dass die Leute, mit denen man für mich damals noch in der Schule war, die hatten das, also weniger hatten, also vergleichsweise weniger hatten MySpace. Nur die Leute waren im Internet, die so ein bisschen technikaffin waren, die zumindest keine Angst vor sowas hatten und vielleicht auch so ein bisschen nerdig unterwegs waren, etc. pp. Technikaffine Leute natürlich, also gerade IT-mäßig. Die waren alle im Internet. Und dann irgendwann durch Facebook und erst recht dann durch Instagram war es klar, dass jeder in Anführungszeichen im Internet war. Und vielleicht ist das, dass man jetzt sieht, okay, im Internet passieren auch wieder spannende Sachen, Fediverse und so weiter. Vielleicht sind das aber auch jetzt nur wieder die Leute, die sowieso technikaffin, IT-nerdig unterwegs sind, die diese Bereiche entdecken. Aber die große, große Mehrheit bleibt in diesen Räumen, die eine Handvoll Companies unter sich aufteilen. Weil das Ganze ist ja kommerzialisiert. Früher war es ja ein Abenteuer, irgendwie was im Internet zu bestellen. Weil, kommt das Geld an? Weiß man nicht. Ist das der, für den er sich ausgibt? Sowas wie Trustpilot gab es nicht. Du hast irgendwo per Bank wahrscheinlich noch was hinüberwiesen und vielleicht hast du irgendwas zurückbekommen. Es gab ja diese Wild-West-Zeit im Internet. Für eine Sekunde. Und dann fingen Leute an, das Internet unter sich aufzuteilen. Und heute ist es wichtiger denn je und jeder ist da. Und du hast vorhin was sehr Interessantes gesagt. Die Idee von Twitter. Die Idee einer Plattform, wo jeder sagen kann, was er will. Zu jeder Zeit und theoretisch mit jedem kommunizieren. Du hast gesagt, du weißt gar nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Warum nicht?
Naja, es ist zumindest keine gute Idee, wenn man die Plattform in der Form aufbaut, wie es Twitter getan hat. Ich glaube, das hat für viele einen unglaublichen Appeal gehabt, dort mitzumischen. Menschen, die von Berufswegen gerne sich artikulieren, Menschen, die aber auch aufgrund ihrer, keine Ahnung, politischen Überzeugung solche Plattformen brauchen, um sich zu artikulieren, die haben in Twitter ein tolles Outlet gefunden, an dem sie erfahren, was andere zu sagen haben und an dem sie sozusagen sich selber auch in so einen Diskurs mit einbringen können. Gleichwohl ist Twitter aber natürlich auch im Vergleich zu allen anderen Plattformen immer schon recht nischig gewesen. Also wir reden, glaube ich, im Peak von 250 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern. Genau das ist der Punkt im Vergleich zu einer Milliardennutzerschaft bei Instagram und Facebook. Das heißt also, da fällt natürlich Twitter schon immer ein bisschen hinten runter. Was ich aber meine mit, ich weiß gar nicht, ob es so eine gute Idee ist, auf so einer Plattform wie Twitter da alle miteinander ins Gespräch zu bringen. Wenn du von der Architektur her eine Plattform so baust, dass die Inhalte möglichst maximal reduziert nur abgebildet werden können. Eingangs 140, dann 280 Zeichen, mittlerweile alles ein bisschen aufgeweicht, aber bleiben wir bei den 280 Zeichen, die dann lange Zeit sozusagen den Diskurs, wie die Welt miteinander gesprochen hat, um mit diesem Euphemismus zu bleiben, diktiert hat, dann ist das natürlich schon mal arg limitiert auf, hier ist mein Satz und der stimmt. So, fertig.
Ja.
Ja, okay.
Recht haben auf Twitter ist wichtig.
Und dann kommen noch drei Sätze darunter, die vielleicht das noch einordnen, aber ehrlich gesagt, außer bei Geschichtsprofessoren, die 35 Takes als Thread verpackt haben, um irgendwie Israel-Palästina-Konflikt einzuordnen und alle so sagen, oh mein Gott, das hat er ja gut gemacht. Man hätte natürlich auch auf eine Website gehen können, auf seine Website im Zweifelsfall und es dort lesen und noch besser verstehen. Aber das war auf Twitter natürlich dann schon mal super. Aber so im ganz normalen Modus, wie sozusagen eigentlich alle miteinander gesprochen haben, hat sich schon keiner mehr für Kommentar 2 oder 3 interessiert, sondern es ging eigentlich erstmal nur um diese eine Feststellung. Das ist ein bisschen wie auf Google, ne? Seite 2 und 3 guckt sich auch keiner an, sondern eigentlich nur das, was auf der Startseite ist. So, und das heißt also, wenn zum Beispiel Menschen auf Twitter etwas artikuliert haben, sich da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie positioniert haben und dann womöglich festgestellt haben, okay, dieser erste Take, da war ein Fehler drin. Oder das, jetzt habe ich ganz viel dazugelernt, das kann ich gar nicht mehr so eigentlich stehen lassen. Und das dann darunter korrigiert wurde, dann hat das aufgrund der Architektur, wie Twitter gebaut wird, das hat keinen mehr gejuckt, sondern es ging einzig und allein immer um diesen einzelnen Post. So. Und dafür wurde einer dann geschämt ohne Ende oder ne, hofiert ohne Ende, weitergetragen und so weiter. Und das ist keine Plattform, um Menschen miteinander in den Dialog zu bringen, für mein Dafürhalten, sondern es ist eine Plattform, die einzig und allein dafür konzipiert ist, vor dem eigenen Publikum zu bestehen. So, es geht nicht darum, das Gegenüber zu überzeugen, sondern es geht eigentlich darum, von der eigenen Peergroup Applaus zu bekommen. So, und das funktioniert natürlich für Leute, die so eine populistische Ader haben. Wunderbar, und das gibt es auf ganz rechts, das gibt es aber auch auf links. Also, ne, wenn ich mir, ich bin wirklich ein Freund von Böhmermann zum Beispiel, finde es toll, was er auf die Beine gestellt hat. Ich finde es am allerbesten, wenn er singt, so, völlig bescheuert, aber das ist sowas, ne, da denke ich immer so, oh krass, er ist voll der Entertainer, egal. Aber ne, das, also ich finde an vielen Stellen das übers Ziel hinausgeschossen, aber erstmal finde ich natürlich gut, was er macht. Auf Twitter aber fand ich ihn oft unerträglich, weil es sozusagen so vereinfacht war, so populistisch. Provokant, populistisch tatsächlich auch, genau. Und hat dann, wenn er sich dann irgendwie mit Poschardt von der Welt irgendwie da gezofft hat, da habe ich immer gedacht, Ja, ganz im Ernst, Leute. Das ist beides Schwachsinn, was ihr schreibt. So, also das, ich kann dem einen nur ganz bedingt was abgewinnen und dem anderen auch. Natürlich stehe ich dem einen politisch betrachtet näher als dem anderen. Aber es geht nicht darum, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so, ah, okay, ihr wollt mich jetzt wirklich hier von irgendeiner Meinung, so nach dem Motto, guckt ihr mal das an, versteht doch mal das, denkt doch mal darüber nach. Und so ist halt Twitter gebaut. Und da sind halt andere Netzwerke, wie zum Beispiel Reddit, aufgrund der Architektur, wie Leute dort miteinander kommunizieren. Oder aber auch sowas wie jetzt heute Discord oder so, wo man halt sehr viel klarer erkennen kann, welcher Kommentar hängt denn eigentlich mit wem zusammen? Wie ist was miteinander verschränkt, aufgebaut, verschachtelt? Wann kann ich vielleicht dem Post auch nochmal ein Update geben und so weiter? Es lädt viel mehr dazu ein, gemeinsam Wissen zu generieren und die Welt dadurch sozusagen ein bisschen schlauer zu machen, als so eine Plattform wie Twitter, was eigentlich so von der Architektur her so eine Kampfzone ist. Und
Ja, das mit der Kampfzone, das ist gut, weil, um bei diesem Böhmermann-Poschert-Beispiel zu bleiben, in dem Moment, wenn die beiden sich dann auf Twitter da irgendwie battlen, zum einen, also es stimmt alles hundertprozentig, was du sagst, zum einen machen sie ja nur Werbung für sich in ihrem eigenen Lager, wissend, dass das eigene Lager den anderen nicht mag, und gleichzeitig dieses, was du auch gesagt hast, dass du Böhmermann im Grunde genommen schätzt, aber ihn auf Twitter nicht magst. Was ich, glaube ich, bei Twitter und vielleicht jetzt auch schon bei Threads, was nie so wirklich durchgekommen ist, dass man jemanden, den man sehr schätzt, dessen Arbeit man gut findet, den man vielleicht sogar als Person gut findet, dass man dem trotzdem in dem einen oder anderen Take widersprechen kann. Dass man sagen kann, nee, da liegst du falsch. Das ist nicht richtig, das ist vielleicht sogar nach meinem Dafürhalten nicht okay und so weiter. Diese Form von Differenzierung, wo sich gleichzeitig alle darüber einig sind, dass das total wichtig ist, die hat auf Twitter nie stattgefunden. Vielleicht kann sie gar nicht auf Twitter stattfinden.
Ich fürchte, dass sie, also Twitter ist ein Extrembeispiel, weil es wirklich so eine Kampfzone, dann zu so einer Kampfzone verkommen ist. Aber es ist auch an ganz vielen anderen Stellen leider so, dass soziale Medien immer noch viel zu wenig als Dialogmedien verstanden werden, sondern immer noch als so ein, ich poste etwas und da ist es, guck's dir an, lies es dir durch, nimm es hin, teile es mit deiner Gemeinschaft, weil das, was wir gemacht haben, ist richtig geil. Ja. Und das ist egal, ob es um Journalisten geht, ob es um Politiker geht, ob es um bei Aktivisten vielleicht noch am ehesten, aber so dieses Dialogische wird viel zu wenig wahrgenommen. Und ich bin auch oft im Gespräch mit Fernsehanstalten, weil ich Kind des Öffentlich-Rechtlichen bin. Ich habe 8 Jahre beim ZDF gearbeitet und bin sozusagen dem da noch vielen sehr verbunden und oft im Gespräch und höre immer wieder, ja, es wäre auch sozusagen total wichtig für uns als Öffentlich-Rechtliche, da sehr viel nahbarer zu sein, um eben auch mehr Zuspruch zu dieser Idee des Öffentlichen Rechtlichen zu gerieren, dass wir eben schaffen, Menschen für die Idee zu begeistern, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk wichtig ist. Und ne, wie kann man das machen? Naja, indem wir eben auch dann in Kommunikation gehen. Aber es hapert alleine ja schon oft daran, dass wenn zum Beispiel nehmen wir irgendeine Sendung, Monitor oder sowas. Monitor ist ein ganz schlechtes Beispiel, weil da schafft es tatsächlich der Moderator, Frontal 21. So. Dann hast du da deine Autoren und die machen einen Beitrag und dieser Beitrag wird dann von dem Account Frontal 21 eingespeist in die sozialen Medien. Facebook, Insta, wo auch immer sie präsent sind. Der Autor des jeweiligen Beitrags, der findet dort aber in aller Regel überhaupt nicht statt. Das heißt, wenn es dann Rückfragen zu diesem Beitrag gibt, dann wird das von dem Social-Media-Team, vom Frontal, im Zweifelsfall noch von einem ausgelagerten Team irgendwie abgefangen, wegmoderiert, so nach dem Motto, okay, hier ist nochmal ein weiterführender Hinweis, aber das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle. Es findet kein sozusagen institutionalisierter Dialog dann mit dem Autor, mit dem Redakteur statt, sondern da ist dann einfach dieser kalte Institutions-Account hier, die Brand so, und da ist dann irgend so eine Pseudokommunikation.
Es wird irgendwie gehandelt.
Es wird gehandelt, genau, aber es findet eben kein guck mal, hier ist sozusagen der Proxy for Conversation, nämlich das, der Inhalt so, das wollen wir euch mitteilen, schaut es euch an und dann gibt es irgendwie so einen Dialog dazu, eine Kommunikation dazu und dann gibt es irgendwie Auseinandersetzungen, vielleicht einen Hinweis, hättet ihr mal den gefragt, der ist in dem, genau in der gleichen Branche, der hat aber ehrlich gesagt einen ganz anderen Blick da drauf und dann sagt der Autor, ach, das ist ja interessant, ja, dann müssen wir mit dem, wieso, was ist denn seine Position? Ja, okay, ja, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Das heißt also, wirklich dann das auch als Arbeitszeit zu begreifen im Journalismus, ja, dass Menschen diese Plattform auch, weil wir sind immer noch in so einer Denke von, oh, hier ist, keine Ahnung, also ne, wir kommen aus dem Bereich Journalismus, deswegen kann ich darüber am ehesten sprechen, hier ist unser Inhalt und das haben wir nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet und besser kriegt man es eigentlich auch nicht hin. So, also sozusagen, ne, das, zumindest nicht in der gebotenen Kürze der Zeit und, ne, und so weiter. Das aber ist ein Publikum da draußen gibt, das oft um ein Vielfaches schlauer ist, das oft ein Vielfaches bessere Zugänge hat, das gar nicht der Feind ist, gar nicht das Gegenüber ist, so dass man irgendwie bekämpfen muss, weil dann womöglich Kritik kommt. Ja, oft über das Ziel hinausgeschossen und da muss man die ein bisschen einfangen. Aber wenn man denen dann schreibt, dann ist oft so ein, ah, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Bist du wirklich da Redakteur? Und dann, ja, ich arbeite. Dann wollte mal hören, was du sagst. Ah, das ist mir ja noch nie passiert. Ja, also Folgendes. Ich habe nämlich, ich kann das komplett nachvollziehen. Und das ist auch eine ganz tolle Sendung. Und überhaupt, ich gucke euch jedes Mal. Mir ist nur bei diesem Beitrag aufgefallen, wenn ihr da mal den und den noch gefragt hättet, der arbeitet genau in der gleichen Stelle, aber der sieht das komplett anders. Und deswegen fand ich den Beitrag an der Stelle wirklich nicht gewinnbringend, sondern im Gegenteil eigentlich schon fast einseitig abgebildet, wie auch immer so. Und dann dadurch entsteht dann Dialog, dadurch entsteht dann aber auch sowas wie eine Form von Zuneigung oder ne, Zuneigung, aber so dieses Wohlwollen gegenüber diesem System, für das Leute, also im Öffentlich-Rechtlichen, alle da irgendwie Monat um Monat bezahlen
Customer
müssen.
Customer Relations könnte man es nennen.
Ja, voll. Aber ja, im Sinne von, wir versuchen ja gemeinsam auch irgendwie Wissen zu generieren und irgendwie die Welt irgendwie ein Stück weit aufzuschlauen. Und wir haben aber oft diese Social-Media-Plattform immer noch so als, ja, so eindimensionale Ausspielwege und
Frontalunterricht.
Total, ja. Und zu wenig als Dialogform. Ne?
Ja gut, die Öffentlich-Rechtlichen, die, ich habe ein etwas zwiegespaltenes Verhältnis zu denen. Ich auf der einen Seite glaube ich, dass das ganze System dahinter sehr, sehr schnell mal in irgendeiner Art und Weise verbessert und auch zeitgemäßer angesetzt werden müsste. Auf der anderen Seite gibt es halt auch einige Beiträge, die großartig sind, die ich qualitativ wirklich ganz weit vorne finde. Ich verstehe nur nicht, warum sich das Öffentlich-Rechtliche oder warum in meiner Wahrnehmung das Öffentlich-Rechtliche sich immer mehr oder immer häufiger, wie soll ich sagen, die versuchen zu erklären, warum sie wichtig sind, indem sie sagen, dass sie wichtig sind, aber sie bringen nicht so viele gute Inhalte, wie sie können oder wie sie könnten, um ihre Wichtigkeit jedem zugänglich zu machen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, da könnte mehr gehen, weißt du?
Also da könnte mehr gehen. Ich glaube, da könnte vor allem mehr gehen, indem man ganz viel weglässt.
Ja.
Ich glaube, das wäre auch der Punkt. Also, indem man wirklich an vielen Stellen sagt, okay, das haben wir jetzt die letzten 35 Jahre gemacht und es tut uns auch wirklich leid, aber das kann jetzt weg.
Ein bisschen kill your darlings.
Dadurch würde das, was dann da ist, direkt aufgewertet und man würde irgendwie sagen, okay, und dann ist, ne, das ist unsere politische Sendung und das ist irgendwie unsere wirklich solide gemachte Nachrichtensendung und gleichzeitig aber auch ein bisschen mehr erklären, also auch, ne, wie funktioniert überhaupt Journalismus, warum ist Journalismus so viel mehr Handwerk als Bloggen, wo es eben nicht sozusagen die gleichen Kriterien gibt wie im Journalismus. Also oft werden sie von Bloggern auch gelebt, ne? Dass man sich irgendwie zumindest mal zwei Quellen anschaut und nicht nur eine, dass man nochmal gegencheckt, dass man auch mit dem jemandem spricht, bevor man etwas veröffentlicht, dass man auch die andere Meinung sich nochmal anhört, um eben ein gründeres Bild zu bekommen und dergleichen. Und jetzt können wir noch 3 Tage Journalismus-Seminar machen, aber ne, es gibt ja ganz, ganz viel, was zum Kanon des Journalismus dazugehört. Und das ist aber natürlich vielen aufgrund des Medien-Overkills, des Content-Overkills, gar nicht so unbedingt bewusst, was jetzt eigentlich eine journalistische Arbeit von der Arbeit eines Creator unterscheidet. Was ist irgendwie der Unterschied zwischen einer Sendung bei Funk und dann vielleicht einer Sendung, keine Ahnung, von PewDiePie oder wie sie alle heißen. Und was ist das Handwerkszeug des einen und was ist das Handwerkszeug des anderen? Und da, glaube ich, liegt auch ganz viel brach. Also du sagst, erklären, warum sie wichtig sind. Ich würde eher dafür plädieren, immer noch stärker in den Bereich Medienkompetenz reinzugehen und dafür Sorge zu tragen, dass Leute, die Medien nutzen, egal welche, stärker verstehen, dass das Absenden einer Botschaft immer auch mit einem Zweck verbunden ist, dass es sich immer lohnt anzuschauen, wer ist der Absender, auf welcher Plattform begegnet mir dieses Stück Inhalt, aus welchem Zweck, so, also soll es mich unterhalten, soll es mich informieren, soll es mich in die Irre führen, soll es mich zum Kaufen verleiten, wie auch immer. Und das haben wir aber von ganz klein, wenn ich jetzt mit stolzer Papa mir anschaue, wie sozusagen meine Mädels durchs Internet navigieren, da fängt das jetzt an, dass sie halt anfangen, ne, irgendwie zu googeln und dann kommen sie an und sagen, stimmt das, was auf der Seite steht? Und dann denke ich mir immer, super, das ist genau die richtige Frage. So, mach das, behalte dir das bitte bei. So, nimm nicht einfach alles for granted, was da steht, sondern hinterfrage die Dinge. Und das ist ein ganz anderer Angang als zum Beispiel mein Vater, mittlerweile 80 Jahre, der natürlich zeitlebens es gewohnt war, dass die Dinge, die ihn visuell erreichen, das hat Hand und Fuß. Das ist Journalismus. Das
was geschrieben steht, ist wahr.
Das ist wahr, ganz genau. Und wenn ihm jetzt aber der gleiche oder Sachen in seiner, der wohnt da Oppendorfe so, wenn ihn da in seiner WhatsApp-Gruppe irgendwas erreicht, dann hatte das lange Zeit, er hat das mittlerweile auch dann gelernt, wir haben da gearbeitet, aber der hat dann lange Zeit das auch erstmal for granted genommen. So, wenn dann irgendwie Herr Dö hatte sich irgendwo eine Website gemacht und der hat dann geschrieben, ja, so und so ist die Welt, dann hat er gesagt, ja, aber das steht doch da. Und dann habe ich gesagt, ja, aber und dann kann man irgendwie sagen, ja gut, ist ja doof oder was, aber nein, das ist einfach dann diese gelernte Kulturtechnik, ne, wie du sagst, da steht da, das ist wahr, das sieht man, das ist wahr, das ist in der Zeitung, was irgendwie nach Zeitung aussieht. Genau, da sozusagen wirklich von jung bis alt irgendwie dafür Sorge zu tragen, dass wir als Gesellschaft da mündiger werden, besser verstehen, könnte sicherlich auch ein schöner Auftrag an den Öffentlich-Rechtlichen sein. Und ja.
Ich mach diesen Podcast ja jetzt gerade mal seit 4 Jahren, aber wirklich seit gefühlt Folge 10 wird regelmäßig über Medienkompetenz gesprochen und dass die Leute doch befähigt werden sollten zu mehr Medienkompetenz. Ich gebe dem Ganzen noch weitere 4 Jahre. Danach werde ich aber meine Hoffnung an noch zu entstehende Medienkompetenz der Leute verlieren. Denn aber irgendworan muss man ja glauben. Wann haben soziale Medien oder soziale Netzwerke, ganz egal, es gab einen Punkt in der Zeit, wo die sozialen Netzwerke Abbilder des Lebens der Nutzerinnen und Nutzer waren. Und auch relativ wenig mehr. Aber irgendwann wurde das Leben der Nutzerinnen und Nutzer ein Abbild von dem, was sie auf Social Media sehen. Wenn man das Ganze jetzt noch in Verbindung bringt mit der Gesprächs- oder Debattenkultur auf Twitter X, ist das nicht sehr beunruhigend?
Ja, ist eine ganz schöne Beobachtung, die ich an vielen Stellen so teile. Also das, was man sich früher in Katalogen irgendwie abgeschaut hat, schaut man sich halt heute auf Insta ab, wie irgendwie die Wohnung einzurichten ist. Die Konformität, wie was Mode angeht und so, das wird natürlich alles durch Social Media geprägt und womöglich wird eben auch die Debattenkultur durch die Art und Weise, wie wir uns in den sozialen Medien miteinander unterhalten und wie sehr wir es gewohnt sind, Applaus zu bekommen. Mhm. Auch und wie wenig Applaus wir womöglich im Alltag erfahren, wie frustrierend das dann ist, wenn wir einfach den Müll rausbringen und nur den Müll rausbringen und das gar keine Story ist. So, und gar nicht dann noch drei Freunde sagen, Alter Martin, richtig, richtig geil, du hast den Müll aber richtig geil rausgebracht. Ja, dann führt das womöglich zu, dann ist das eine Frage des Erwartungsmanagements. Und das macht was mit meiner Psyche, auf jeden Fall. Nee, aber dieses.
Wie geht's denn dir damit so?
Ja, na gut, ich mache halt viele Storys. Nein. aber diese Form des politischen, dieser Form dieser politischen Auseinandersetzung, also um das wieder ins vom leider ins ja in den politischen Alltag zurückzubringen, die sehen wir aktuell ja auf die Spitze getrieben, zum Beispiel bei den Menschenfeinden von der AfD, die es tatsächlich schaffen, Reden im Bundestag so zu konzipieren, dass sie dann sozusagen danach auf TikTok Verwendung finden, wo eben dann der Plenarsaal als solcher zur Kulisse verkommt für eine Aufführung, die dann zum Beispiel auf TikTok stattfindet. Das heißt also, es geht an der Stelle nicht darum, das Plenum von der politischen Position zu überzeugen, so meine Lesart oft dessen, was dort passiert, sondern es wird der Raum genutzt, um es als Kulisse zu nutzen, um dann eben an anderer Stelle, keine Ahnung, auf TikTok zum Beispiel, ein Publikum zu bespielen, zu bespaßen, zu erfreuen, bei Laune zu halten und eigentlich zu hetzen, zu spalten und widerwärtige Sachen von sich zu geben.
Was die AfD
und
das, halt so tut. Das ist ja der Markenkern. Die Widerwärtigkeit ist der Markenkern der AfD.
Absolut, aber ne, das ist ja so dieses, wie ist das eigentlich alles mittlerweile miteinander verschränkt? So, also ne, was findet in Real Life statt? Wie findet das dann irgendwie in den sozialen Medien Widerhall? Wie findet aber das, was in den sozialen Medien funktioniert, auch Einzug in die Auseinandersetzung mit meinem Gegenüber im tagtäglichen Leben? Und ich glaube, das ist alles ein Aushandeln, ein Back and Forth, wo wir gerade auch wirklich, ja, wo wir letztlich, ne, wie alt ist, ich glaube, Facebook ist jetzt 17 oder 18 Jahre alt oder was, oder vielleicht hängen noch ein, zwei Jahre dran, keine Ahnung, 20, vielleicht sind sie 20.
Ich glaube, Instagram gibt es seit 2010.
2010. Ja, auf jeden Fall ist es so dieses, wir sind ja noch nicht irgendwie jetzt 100 Jahre damit betraut, sondern wir versuchen ja überhaupt erst gerade zu verstehen, was da passiert, wie wir als Gesellschaft diese Sachen nutzen können und wollen. Und es ist ein permanentes Austarieren so. Und jetzt ist aber natürlich das ganz große Problem, ist das, viele, viele Menschen feststellen, wie schön es ist, wenn man da so bauchgepinselt wird und diese Bauchpinselei oft dann mit dem Alltag wirklich nicht so ganz deckungsgleich ist. So, und das ist, ja, da muss man dann, glaube ich, wirklich eine gute, ja, so ein gutes, mhm, gutes Gleichgewicht gute Balance finden. Ja, genau. Mhm.
Im Grunde genommen sind wir ja jetzt erst am Anfang, weil, wie du schon ganz richtig sagtest, die Social Media und all das, was da jetzt passiert ist, quasi all das, was wir jetzt besprochen haben, das ist noch nicht so alt. Wir stehen jetzt aber ja schon in der nächsten Iteration, nämlich wir sind jetzt an dem Punkt, wo Social Media allgegenwärtig ist und wir es noch nicht begriffen haben. Und jetzt kommt ja schon die KI. Und die macht ja alles dann, die macht ja so das ganze Spinal Tap-mäßig nochmal so auf 11. Ich glaube, wir müssen da nochmal ran. Wir müssen da nochmal uns vielleicht, ich müsste dir vielleicht nochmal ein bisschen Zeit klauen, um daran anzuknüpfen, dass wir auch das noch besprechen. Eine quasi so ein bisschen zum Abschluss hin tendierend, was man so liest, ist, wenn man so einige Sachen liest, ist TikTok mal wieder der Untergang des Abendlandes. Weil das ist, du hast es vorhin schon gesagt, das ist, hat mit sozial so gar nichts mehr zu tun. Das ist einfach Content, Content, Content. Man kann nicht so lange leben, wie man TikTok-Videos gucken kann. Offenbar ist der Algorithmus von TikTok erschreckend gut. Sag mal was zu TikTok. Ist das das Schlimmste, was uns passieren kann?
Naja, Also ich selber poste dort keine Inhalte. Ich habe TikTok auch tatsächlich nicht auf meinem Handy.
Warum das, nicht? Muss ja, ich direkt fragen.
Ja, es hat einmal aus Selbstschutz, weil ich festgestellt habe, was für eine Sogkraft diese Plattform auch auf mich hat. Ich habe natürlich aus beruflicher Neugier mir diese Plattform sehr ausführlich angeschaut und auch sehr, sehr viele Stunden dort verbracht und festgestellt, dass wenn ich in diesen Sog reingerate von, ach, ich gucke noch einen TikTok, noch einen TikTok, noch einen TikTok, noch einen TikTok, es klaut mir extrem viel Lebenszeit, die ich nie und nimmer, wenn ich es mal nüchtern betrachte, an dieser Stelle hätte für TikTok aufbringen wollen, sondern da hätte ich natürlich ganz andere Sachen machen wollen. Das heißt, ich bin nicht davor gefeit, sozusagen mich dem zu entziehen. Gleichermaßen hat es mich oft runtergezogen, also wirklich emotional, wenn ich mir dann Sachen angeschaut habe und dann festgestellt habe, okay, der kann das einfach so viel geiler als ich, das ist einfach so viel toller, das ist einfach der, wo der schon überall war. Also selbst wenn ich kognitiv dazu in der Lage bin, das auseinanderzunehmen und mich hinzusetzen und zu sagen, ja gut, ist natürlich nicht die Wahrheit, ist nicht die Realität, das ist halt so ein, trotzdem, in dem Moment, wo ich dann mir das anschaue und dann ausmache, dann habe ich irgendwie so ein Gefühl von Leere, dann denke ich mir so, ja, ja, okay, und bei mir ist es ja irgendwie, hier ist ja gar nichts los. So, also das ist irgendwie, genau, und da habe ich festgestellt, dass aus Selbstschutz für mich persönlich besser. Ich setze mich diesen Medien in der Form nicht aus. Und dann ist es aber auch so, dass ich tatsächlich der Plattform ein Stück weit und jetzt muss man so ein bisschen gucken, dass es sozusagen nicht so verschwörungsideologisch daherkommt, aber ich traue der Plattform tatsächlich aktuell weniger als zum Beispiel Meta, dem Meta-Konzern, was nicht per se, damit wir nicht hier in Xenophobie geraten, damit zu tun hat, dass es einen chinesischen Hintergrund hat, sondern weil eben in den letzten Jahren an vielen Stellen Dinge bekannt geworden sind, publik geworden sind, die mich verstören, nämlich einerseits die Möglichkeit der Plattform, Dinge nicht an die NutzerInnen weiterzugeben, die eigentlich auch auf der Plattform ihren Platz haben sollten. Also ne, wir hatten irgendwie die Eingriffe in die Content-Moderation, wo TikTok dann immer gesagt hat, oh ja, aber das war gar nicht so gedacht, und dann rudern sie irgendwie zurück und dann sind irgendwie doch auf einmal Videos zu irgendwelchen, keine Ahnung, Taiwan und so weiter auf der Plattform zu sehen und zu LGTB und so weiter. Also ne, die ganze Frage sozusagen, wie findet so Zeitgeist eigentlich dort auf der Plattform statt?
Vielfalt,
ist das wirklich gegeben? Da habe ich meine Zweifel, weil auch diese Plattform natürlich eine absolute Blackbox ist, wo man nicht reinschauen kann. Und es gab auch sehr unschöne Vorgänge, wo JournalistInnen in den USA über die Plattform ein Stück weit ausgespäht wurden. Also ein Kollege vom Wall Street Journal war da vor allem betroffen, die auch ganz viel über TikTok berichtet hatte. Und das sind Vorgänge, die ich mit meinem Wertekostüm sozusagen nicht übereinbringe. Und Vorgänge, die ich in dieser Form bei allen Schwierigkeiten, die auch Meta über all die Jahre, also mit Facebook allen voran natürlich mit sich gebracht hat, so nicht gesehen habe. Und von daher bin ich, was die Plattform angeht, eher skeptisch. Ich muss auch dazu sagen, es ist, steht völlig außer Frage, dass es TikTok überhaupt nur deswegen gibt, weil die chinesische Schwester-App Douyin sehr, sehr gutes Geld verdient in China. Wirklich extrem, also quasi so metamäßig gutes Geld verdient. Und TikTok selber ist defizitär. Das heißt, ohne Zuschüsse von ByteDance gäbe es TikTok nicht. Die verdienen zwar sehr viel, verbrennen aber das Doppelte bis Dreifache an Kohle, um so eben sozusagen überhaupt im westlichen Raum erstmal Fuß zu fassen. Und bedeutet im Umkehrschluss, die Schwester-App ist dafür verantwortlich, dass es TikTok überhaupt gibt. Was macht die Schwester-App? Die Schwester-App hat genau all diese Zensurgeschichten, die von der kommunistischen Partei, von der Führung sozusagen vorgegeben werden, damit die Menschen in China, die Douyin nutzen, nicht verstehen, was alles, wie vielfältig und bunt diese Welt da draußen ist, sondern sozusagen in dem Wissenskorridor bleiben, den die kommunistische Partei vorgibt. Das alles passiert auf Douyin. Das ist sozusagen, ja, der Ort, wo das Geld verdient wird, wo genau diese Werte, die die kommunistische Führung an der Stelle vorgibt, gelebt und zelebriert werden und auch von ByteDance an der Stelle als Mutterkonzern sozusagen eingehalten werden müssen. Da wird das Geld verdient, damit wir TikTok überhaupt haben. Das heißt also, wenn wir TikTok nutzen, dann eben auf der Grundlage, dass eine App das Geld verdient, die für all das steht, was wir eigentlich als westliche Gesellschaft ablehnen. So, und das ist so ein Zirkelschluss, mit dem bin ich auch nicht fein. Und deswegen sage ich, eigentlich ist es nicht cool, dass wir sozusagen dieser Plattform so viel Aufmerksamkeit geben und versuchen dort irgendwie mit unseren Inhalten auch zugegen zu sein und damit aber am Ende des Tages ja ein Unternehmen bereichern, was an anderer Stelle Meinungsfreiheit unterdrückt und was Vielfalt unterdrückt und was den Sicht auf die Welt arg einschränkt. Punkt.
Es ist natürlich ein Mordscliffhanger. Auf der einen Seite bist du als Experte, der sich mit Social Media und der Wirkung und der Wirkungsweise von Social Media auskennt, nicht davor gefeit, in diesen Sog zu geraten, den diese Plattformen auf einen ausüben können. Das ist schon mal das ist toll. Toll, Martin. Und auf der anderen Seite heißt das ja, also das jetzt speziell zu TikTok, dass es muss ja einen Grund geben, warum diese App so subventioniert wird. Und ich möchte jetzt auch nicht in Xenophobie verfallen, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie verschwörungstheoretisch daherkommen. Aber ich glaube, da gibt es noch einiges zu erfahren, würde ich mal behaupten.
Absolut, let's do it again.
Ja, let's do it again. Unsere Zeit für heute ist leider rum, Martin. Ich danke dir vielmals, das war großartig. Lass uns vielleicht gar nicht so allzu lange damit warten. Du bist der Macher vom Social Media Watchblog. Das ist das Beste, was man im Internet über das Internet lesen kann. Darum kostet es ein bisschen was, das ist es aber wert. Allen Leuten sei hiermit angetragen, da auf die Seite zu gehen und das zu abonnieren und deine Arbeit zu unterstützen. Ich sage vielen Dank.
Sehr gern, vielen Dank für die Einladung, Chris.
Und wir sind raus, Ladies and Gentlemen. Aber dieses Gespräch ist noch nicht zu Ende. Wir schauen, dass wir möglichst bald eine Fortsetzung in die Wege leiten können. Es ist ja nicht so, dass das Thema auf absehbare Zeit an Relevanz verlieren wird. Eher im Gegenteil. In der Zwischenzeit kann ich euch noch zwei weitere Podcasts empfehlen, in denen Martin zu Gast war. In der Lage der Nation spricht er über TikTok und im Mitacheles-Podcast erfahrt ihr mehr über die Entwicklung des Social Media Watchblog. Links zu den Folgen in den Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören, für die gemeinsame Zeit und für euren Support über PayPal, über Steady oder einfach, indem ihr diesen Podcast abonniert, vielleicht bewertet und weiterempfehlt. Schaut mal in den Newsletter rein, sagt Hallo bei den Socials, um das Soziale nicht zu verlieren. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Falk Fatal wird zu Gast sein und wir freestylen uns so durch die Irrungen der Welt. Was immer ihr tut, macht's gut, bis später.